Ja, ein ganz aktuelles Beispiel, also ein Sportler, der mir schreibt über WhatsApp. Ja, ich bin morgens 4,5 Stunden Rad gefahren mit einem mittleren Puls und anschließend bin ich noch 14 Kilometer gelaufen und habe mich eigentlich sehr gut verpflegt unterwegs. Und ja, als ich dann 1,5 bis 2 Stunden später mit meiner Freundin essen gehen wollte, bin ich bewusstlos geworden.
Laufen macht glücklich. Klarer Fall. Also je mehr wir laufen können, desto besser. Eigentlich. Denn manchmal neigen gerade ambitionierte FreizeitläuferInnen auch dazu, es zu übertreiben. Es kommt zu einer sportlichen Überlastung und wenn es ganz blöd läuft, rutschen wir ins Übertraining. Das ist ein ungemütliches Thema, aber umso wichtiger, dass wir drüber reden. Und das tun wir in dieser Folge mit dem renommierten Sportwissenschaftler Professor Dr. Kuno Hottenrott. Er leitet an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg den Arbeitsbereich Trainingswissenschaft und Sportmedizin und ist selbst begeisterter Läufer und Sportler. Und kleiner Funfact, der Nachname verrät es ja schon, er ist der Vater und Trainer der bekannten Spitzenläuferin Laura Hottenrott. In der Podcast-Folge erfahren wir, ob es so etwas wie das perfekte Maß an Bewegung gibt und wie im Gegensatz dazu Überlastung und Übertraining entstehen. Wir schauen uns an, wie Übertraining diagnostiziert und effektiv behandelt wird und natürlich auch, wie wir uns davor schützen können. Dafür sollten wir nämlich nicht nur regelmäßig unsere Herzfrequenz tracken, sondern auch Vorsicht walten lassen bei unseren Trainingsplänen. Mehr dazu gleich im Gespräch. Ich bin Elliot von Achilles Running und jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Kuno, freut mich, dich heute hier als Gast bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Willkommen.
Ja, freut mich, Elliot. Ja. Danke für die Einladung. Ich denke, wir haben eine spannende Thematik. Also ich freue mich aufs Gespräch.
Ja, absolut. Ich freue mich auch sehr. Ich hoffe, dass bei dir gerade auch so schön die Sonne scheint, wie bei uns.
Ja, nicht ganz. Ein bisschen trüb. Aber heute Morgen, als ich mit dem Rad zur Uni gefahren bin, ja, da war es noch ein bisschen kühler. Aber jetzt, ich denke, jetzt ist es schon so, dass man eigentlich gerne rausgehen möchte und vielleicht schon die nächste Aktivität machen möchte. Aber du weißt, an der Uni ist es immer so, da hat man doch viel, viel erstmal mit den Studierenden zu tun und andere Dinge. Und dann ist das Training steht dann ein bisschen erst nach der Arbeit an. Und ja. Und da freue ich mich auf heute Abend.
Ja, so wieder das typische, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also stehen dann bei dir heute Abend noch ein bisschen Training an?
Auf jeden Fall, ja. Ich werde heute Abend noch mal vielleicht eine Stunde laufen. Das ist so ein bisschen angedacht.
Ja, das ist vielleicht auch eine ganz interessante Frage, dann gleich mal zu Beginn, weil das auch ganz gut zu unserem Thema passt. Wie viel Sport hast du denn die Woche schon gemacht? Wie viele Aktivitätsminuten waren es denn bei dir?
Also diese Woche, wir sind ja gerade mal bei Donnerstag, ja. Also bisher habe ich 2,5 Stunden erst, aber mein Ziel ist also jede Woche mindestens 7 Stunden aktiv zu sein, das ist mein Mindestziel.
Ach krass, ja, 7 Stunden, das ist schon eine Menge. Also bei mir waren es jetzt, glaube ich, auch 3 Stunden ungefähr die Woche. Interessant, wir kommen ja sicherlich später auch dann nochmal auf ja das Maximal, Mindest vielleicht an Aktivitätsstunden, aber 7 ist ja jetzt auch schon mal gleich eine Ansage.
Ja, finde ich nicht unbedingt, weil das ist eigentlich, wenn man so verschiedene Dinge macht, sind 7 Stunden eigentlich als begeisterter Ausdauersportler ist das eigentlich, wenn man verschiedene Sportarten macht, ist das eigentlich nicht unbedingt so viel. Aber ich fühle mich da am besten, habe ich einfach festgestellt, wenn ich das so als durchschnittliches Maß habe.
Ja, und die Aktivitätsminuten sind dann auch reiner Sport, ja? Also nicht zum Beispiel auch spazieren gehen, weil bei manchen Leuten zählt das ja auch mit rein.
Nein, schon eigentlich Laufen, Mountainbiking, manchmal auch Nordic Walking oder Traillaufen. Also das sind so die Dinge, ja, wenn jetzt das Freibad öffnet, dann ist auch Schwimmen eigentlich, weil es direkt vor der Tür dann ist. Also da gehe ich immer auch täglich dann schwimmen. Also ich mache das so, wie ich, wie es passt und wie ich Lust habe. Und ich muss mich da nicht irgendwie in den inneren Schweinehund überwinden. Ja. Im Gegenteil, das kommt eigentlich immer von selbst.
Okay, also du gehörst eher auch zu den Leuten, die sich vielleicht ein bisschen zügeln müssen.
Genau.
Ja, darum geht es ja heute auch so ein bisschen. Wir wollen ja eigentlich so ein bisschen, ja, vielleicht über die Schattenseite vielleicht sogar des Sports sprechen. Es geht dann so ein bisschen darum, wann rutschen wir schon in das zu viel an Sport? Wann geht es in die Überlastung und sogar ins Übertraining? Du bist ja selber nicht nur Sportler, sondern auch Trainer und kennst als Forscher natürlich auch die Studienergebnisse zu dem Thema. Deshalb vielleicht gleich mal zu Beginn. Wie häufig kommt sportliche Überlastung denn unter FreizeitsportlerInnen überhaupt vor?
Ja, eine interessante Frage. Eigentlich müsste man sie vielleicht erstmal umgekehrt stellen, denn eigentlich ist die Frage, sportliche Unterforderung ist eigentlich unser größeres Problem, was wir haben. Also wenn man mal schaut, dass etwa nur 40% der Bevölkerung, also das Mindestmaß der Weltgesundheitsorganisation, 2,5 Stunden Training oder Bewegung in der Woche erreichen, über 60-Jährige sogar nur 20%. Okay, das ist vielleicht, also die Unterforderung ist eigentlich das größere Problem, aber die Überlastung ist natürlich auch ein Problem. Genaue Zahlen haben wir eigentlich nicht, aber wir haben auf jeden Fall eine ganze Reihe von Studienergebnissen von Läuferinnen und Läufern, die sich auf Marathons vorbereitet haben. Und da ist es schon echt interessant, dass wirklich etwa 50% sich in der Vorbereitungszeit überfordern, verletzen, Probleme haben. Und ja, also woher kommt das, fragt man sich. Ja, wie kann das sein? Und also für mich ist das eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass eben viele beginnen, ein großes Ziel haben, möglichst schnell Marathon laufen zu wollen. Und ja, also von 0 auf 42 in kürzester Zeit. Und dann treten eben Überlastungssymptome, Probleme an Knie, an Gelenken und Sehnen, Bändern und so weiter auf und auch Erkältungserkrankungen und vieles mehr. Also ja, der langsame Aufbau, der ist eigentlich sinnvoll und naja, diese Zeit nehmen sich einfach nicht viele Menschen. Also wir haben eigentlich immer gesagt, mindestens 2 Jahre sollte man sich Zeit nehmen, um den ersten Marathon zu laufen. Wenn man sicherlich sportlich schon fit ist, so vielleicht als Fußballspieler und will dann mal einen Marathon laufen, dann geht das auch so viel, viel schneller. Aber in der Regel nehmen die Menschen sich zu wenig Zeit.
Ja, das ist ja auch der Klassiker natürlich. Ist das dann auch wirklich eher ein Marathonproblem? Also bei Halbmarathondistanzen und so, da haben wir meistens dann noch nicht so die Überlastungen?
Ja, etwas weniger. Dazu gibt es leider weniger Daten. Also die meisten Daten beziehen sich jetzt also immer die Studienergebnisse immer auf die Marathonvorbereitung. Ich denke, der Halbmarathon, das ist natürlich schon nochmal eine andere Kategorie. Also dort ist das Training viel weniger. Die Vorbereitung ist auch kürzer möglich und dort treten weniger Überlastungen auf, wie zum Beispiel in der Vorbereitung auf den Marathon.
Und diese Datenlage, ist die da vielleicht so ein bisschen dahingehend auch spezifischer, wer genau von diesen MarathonläuferInnen betroffen ist? Also kommt das in manchen Altersgruppen mehr vor oder vielleicht auch ja ein bisschen nach Geschlecht? Ich weiß nicht genau, ob es dazu ja Daten gibt.
Ja, geschlechtsspezifische Unterschiede weniger. Also man stellt auf jeden Fall fest, dass es eher die Marathonis sind, die erstmalig einsteigen, die noch nicht so gut trainiert sind, weniger eigentlich bei denen, die eben schon wirklich große Ambitionen haben und die eine gute Leistungsfähigkeit haben. Also das ist eindeutig die Studienlage. Und ich glaube, das erklärt sich ja auch. Man hat noch nicht die Erfahrung, man hat vielleicht noch nicht die richtige Ausrüstung, die richtigen Schuhe und das Training muss ja wirklich auf den ganzen Körper erstmal wirken. Ist die Adaptation auf das Stütz- und Bewegungssystem, das braucht Zeit. Und wenn man sich die Zeit nicht nimmt, ja, dann gibt es eben eine ganze Reihe von Überlastungen.
Ja, verstehe. Okay, also es ist so ein klassisches Problem, was gerade am Anfang auftritt. Das ist nicht überraschend tatsächlich, ja. Du hast jetzt vorhin gesagt, das Mindestmaß, was die WHO empfiehlt an sportlicher Betätigung, ist 2,5 Stunden, glaube ich. Also gilt das dann auch quasi für FreizeitsportlerInnen? Gibt es da dann auch nochmal eine Begrenzung? Hat die WHO da auch Richtlinien, was quasi zu viel wäre oder was das Maximalmaß an Sport ist?
Nein, also die WHO und auch die nationalen Gesellschaften empfehlen 2,5 Stunden plus 2x Krafttraining, unabhängig jetzt vom Alter erstmal. Klar, Kinder sollen mehr machen und Vorschulkinder. Das gilt erstmal für alle. Aber wenn man sagt, also gibt es eine Obergrenze, die vielleicht zu viel sein könnte, also da muss man sagen, das gibt es eigentlich nicht. Ja, also man kann wirklich extrem viel Sport treiben und dabei gesund zu bleiben. Also betrachten wir mal die Extremsportler, also die Trailläuferinnen und die mittlerweile ja 100 Kilometer oder 100 Meilen sogar laufen, also 160 Kilometer mit Tausenden von Höhenmetern. Und die schädigen nicht ihre Gesundheit, weil sie eben tatsächlich auf diese Belastung vorbereitet sind. Sie haben auf diese Anforderungen hin trainiert. Und ich finde, also es schlägt eigentlich immer erst ins negative gesundheitliche, wenn also, wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, Trainingsvolumen und Trainingsintensität also sprunghaft erhöht werden in kürzester Zeit. Und interessant, ich habe vor vielen Jahren schon mal auf Mallorca Daten erhoben, so von Hobby-Radsportlern. Und die dort anreisen und wenn man sie befragt, ja, wie war das Training bisher? Und da ist man erschrocken. Ja. Viele reisen an, haben noch keine Kilometer zu Hause gefahren. Ja, und dann fahren sie die erste Woche gleich 700 Kilometer. In der zweiten Woche, ja, dann treten die gesundheitlichen Probleme schon auf. Ja. Sehnenreiz und Knieschmerz und Schlafstörung. Also was ich da alles erlebt habe, das ist, also da war ich erschrocken, ja, also wirklich erschrocken. Also Menschen, die ja eigentlich intelligent sind, aber sie sind meist eben beruflich unheimlich gestresst, so, auch Manager und so weiter. Und dann wollen sie in der Zeit, wo sie dann ja 2 Wochen Radtraining machen, ja, dann wollen sie eben alles erreichen und setzen den Körper so unter Stress. Und das ist schon dann ein Problem, was die Gesundheit wirklich hochgradig auch gefährden kann.
Ja, an dem Beispiel sieht man ja aber auch, dass es scheinbar gar nicht so eine pauschale Empfehlung gibt, ne? Weil das heißt ja eigentlich, dass im Endeffekt man nicht sagen kann, dass ab einer gewissen Stundenzahl zum Beispiel in der Woche es zu viel ist, sondern dass das sehr individuell ist, oder?
Absolut richtig, ja. Absolut richtig. Und von daher, ja, hat man immer geglaubt, also ja, irgendwo gibt es eine Obergrenze, ab der es kritisch werden könnte für die Gesundheit, aber nein, das kann man tatsächlich nicht sagen. Wenn die gesundheitlichen Voraussetzungen gut sind, also man hat wirklich keine Erkrankungen, man ist herzgesund und so weiter, dann ja, gibt es eigentlich keine Grenzen. Es sei denn, man macht viele Fehler, wenn man sich extrem belastet, also dass man sich nicht richtig verpflegt, nicht genügend Wasser trinkt und andere Dinge. Ja, dann können natürlich auch während dieser Extrembelastung Probleme auftreten oder auch nach der Belastung können Probleme auftreten. Und solche Beispiele sind schon öfters an mich herangetragen worden, wo ich dann auch ein bisschen schockiert war. Ja, ein ganz aktuelles Beispiel, also ein Sportler, der mir schreibt über WhatsApp, ja, ich bin morgens 4,5 Stunden Rad gefahren mit einem mittleren Puls und anschließend bin ich noch 14 Kilometer gelaufen. Und habe mich eigentlich sehr gut verpflegt unterwegs und ja, als ich dann 1,5 bis 2 Stunden später mit meiner Freundin essen gehen wollte, bin ich bewusstlos geworden.
Wow.
Und das hat mich dann schon schockiert und dann fragte ich nochmal nach, wie die Verpflegung war und dann sagte er, ja, ich habe alle 10, 15 Minuten Energie zu mir genommen und dann habe ich gesehen, extrem viel Energie, alles ja, im Bereich der reinen Kohlenhydrate, auch viel Wasser getrunken, ohne Salz und so weiter. Und dann habe ich schon gesehen, das sind auch Ernährungsfehler, die man dann begeht. Hinterher nicht gleich feste Nahrung zu sich nimmt, noch lange wartet. Und ja, dann eben mal in so einem Zustand zu kommen der Bewusstlosigkeit, das ist das Extrembeispiel. Aber normalerweise sage ich, wenn man bei extremen Belastungen sich gut verpflegt und auch hinterher gut verpflegt, dann gibt es keine gesundheitlichen Probleme, um das nochmal zu sagen.
Okay, also man darf halt einfach nicht die Fehler machen sozusagen. Da werden wir später, wenn es dann ein bisschen um Prävention geht, hoffentlich auch noch ein paar Tipps bekommen. Aber vielleicht nochmal zu den Symptomen. Also ich meine, bewusstlos werden ist ja jetzt schon ein sehr extremes Beispiel, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch viel subtilere Symptome gibt von einer Überlastung, die man vielleicht nicht sofort erkennt. Was sind denn so die klassischen Symptome?
Ja, also die klassischen Symptome sind natürlich Reizungen, vielleicht auch mal Herzrhythmusprobleme, die man spürt, Seitenstiche. Das sind so kleine Dinge, die so vielleicht Voranzeichen sein können, aber auch in der Regel harmlos, wenn man darauf reagiert, seine Intensität dann vielleicht zurücknimmt, sich ein bisschen entspannt. Dann sind das also Überlastungsreaktionen, die auch kein Risiko mit sich bringen. Also die führen auch nicht gleich zum Übertraining, also das ist ja normal.
Ja. Und bei so chronischer Überlastung, das sind dann wahrscheinlich eher so Dinge, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, dass man häufiger krank wird, oder?
Ja, absolut, klar. Wenn man keine Pause macht, also zwischen den vielen Trainingseinheiten fortwährend weiter trainiert, ja, dann kommt es zu einem chronischen Überlastungszustand. Wir unterscheiden ja dort eigentlich einen funktionalen Overreaching-Zustand. Das heißt, also jedes Training muss ja zunächst erstmal zu einer Ermüdung führen. um überhaupt adaptive Prozesse auszulösen. Das ist ja ganz normal. Und wenn man aber nun nach einigen Trainingseinheiten, die stark ermüdend waren, immer noch keine Pause macht, dann sagen wir kommen in so einen nicht funktionalen Übertrainingszustand. Auch das ist noch eigentlich gut korrigierbar, wenn man dann vielleicht eine Regenerationsphase einlegt. Aber wenn man dann immer noch weiter trainiert, ja, dann kommt man eigentlich erst so zum Übertrainingszustand. Das heißt, es ist eigentlich so ein Kontinuum zwischen Training, Ermüdung, Übertraining, bevor man tatsächlich so in dieses Übertraining hineinschlittert.
Und kann ich als Laie unterscheiden, ob ich jetzt quasi schon im richtigen Übertraining bin oder noch in der Vorstufe?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also das muss man sagen. Also ich nutze dabei die Herzfrequenzvariabilität. Also die zeigt das eigentlich sehr, sehr gut an. Also wir nutzen sehr gern den Lagewechseltest. Also morgens 3 Minuten liegen, dann 3 Minuten stehen. Und da wird die Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität analysiert. Und daran kann man eigentlich sehr schön den Übergang zwischen funktionalen, nicht funktionalen Overreaching sehr, sehr gut erkennen. Und kann dann das Training individuell abstimmen. Wenn man das nicht nutzt, dann sollte man eben zum Beispiel morgens eben immer seine Herzfrequenz auch mal kontrollieren, die Herzfrequenz während des Trainings kontrollieren. Ist sie deutlich verändert? Ist sie deutlich erhöht? Und das sind ja auch erst einmal Anzeichen, aber auch das subjektive Befinden eigentlich immer wieder hinterfragen. Ja, wie fühle ich mich? Ist das nur bedingt durch die eine Trainingszeit am Vortag oder ist das jetzt schon mehrere Tage, dass ich mich ständig müde und schlapp fühle? Ja, das sind so klassische Symptome, die man ernst nehmen sollte und dann aber sein Training auch entsprechend korrigieren muss.
Ja. Und passiert sowas meistens erst nach mehreren Wochen oder vielleicht sogar erst nach Monaten? Gibt es da so einen zeitlichen Rahmen vielleicht, an dem man sich orientieren kann?
Ja, also ein richtiges Übertraining, also das sind schon mehrere Wochen Fehltraining, würde ich sagen. Also mehrere Wochen Fehltraining, wo das ein Missverhältnis ist, also zwischen der Belastung und der inneren Belastbarkeit, die man einfach nicht beachtet. Und man trainiert immer weiter. Ja, man ist unter Zeitdruck, man hat seine Ziele vor Augen und gönnt sich einfach nicht die notwendige Regenerationsphase. Und wir aus der Trainingswissenschaft haben ja immer klare Vorgaben, dass wir sagen, also nach etwa 2 bis 3 Wochen sollte eine Entlastungswoche sein, aber auch in der Woche sollte es immer zyklisch gestaltet werden, das Training, Belastung und mal wieder Tage, die wieder entlastend sind. Und wenn man das alles berücksichtigt und auch die verschiedenen Trainingsprinzipien, dann kommt man eigentlich nicht so ins Übertraining. Also Übertraining ist für mich ein klares Zeichen von Fehltraining, also dass man es nicht richtig organisiert hat.
Okay, verstehe. Gibt es da auch verschiedene Arten von Übertraining? Weil das war auch etwas, auf was ich bei meinen Recherchen gestoßen bin, dass gar nicht, ist das ein Übertraining gibt, wenn wir davon sprechen.
Ja, es gibt, also es hat schon sehr früh mal eine Unterscheidung von Israel gegeben, der also unterschieden hat zwischen einem Sympathikonen-Übertraining und einem Parasympathikonen-Übertraining. Ja, das bezieht sich sehr, sehr stark eben auf das Herz-Kreislauf-System. Also die Symptome sind dann so, ja, beim Sympathikonen-Übertraining, dass man mehr so einen Unruhezustand hat, dass man vielleicht auch Schlafstörungen hat. Die Herzfrequenz, die ist dann schon in Ruhe deutlich erhöht. Der Blutdruck ist vielleicht erhöht. Und man ist so ein bisschen in einer angespannten Körperhaltung auch. Und dieses Training, Art des Übertrainings, das tritt eigentlich eher auf, wenn man zu viel Hit-Training macht, also hochintensiv, ohne Pausen und so weiter, viel Intervalltraining. Und die andere Form, also mehr das parasympathische Übertraining, also das ist dann mehr so ein bisschen von Symptomen wie Müdigkeit, Schlappheit, ja, auch so ein bisschen teilweise schon depressive Stimmung, niedriger Blutdruck, niedrige Ruheherzfrequenz und aber sehr guter Schlaf noch. Und das ist also mehr ein Übertrainingszustand, der aus extremen Umfängen resultiert, also wo man gar keine Intensitäten einstreut. Und wir können das sehr gut diagnostizieren. Also wie gesagt, wenn wir eben die Variabilität messen, dann sehen wir, wie beispielsweise die vagale Aktivität extrem hoch ansteigt und vor allem im Stehen extrem ansteigt und können das sehr, sehr präzise dann eigentlich erkennen, wenn es zu einem parasympathischen Übertrainingszustand kommt.
Ja.
Und das ist eigentlich eine spannende Geschichte.
Ja, ja, ich finde das sowieso absolut faszinierend, weil ich denke, die meisten Leute, und mich eingeschlossen, denken an Übertraining tatsächlich eher bei dem zweiten Fall, den du angesprochen hast. Und das erste, was jetzt auch so, ja, irgendwie Schlafprobleme oder Angespanntheit und so beinhaltet, das nehmen, glaube ich, viele Leute gar nicht unbedingt als Symptome für Übertraining wahr. Und das eher so, vielleicht Stressreaktion, sage ich mal, als sowas abgetan wird, kann ich mir vorstellen.
Absolut, absolut, weil Übertraining, klar, fehlerhafter Trainingsprozess, aber es wirkt natürlich sehr viel rein. Also gerade die Lebensweise spielt ja eine ganz große Rolle, was zum Übertraining auch beitragen kann. Also wenn ich gerade die Ernährung, Energiedefizit fortwährend in der Ernährung habe oder wenn Schlafdefizit, also wir wissen, Sportler sollten mindestens 8 Stunden, besser vielleicht 9 Stunden, 10 Stunden schlafen durch das harte Training. Und wenn da fortwährend Schlafdefizit ist, dann ist das natürlich auch, kann das eher zum Übertrainingszustand auch führen. Blut, Alkohol und so, das ist, spielt eigentlich keine große Rolle. Aber psychischer Stress, ja, also vor allem beruflicher, familiärer Stress, ja, Stress vielleicht mit dem Trainer, mit der Trainerin, mit Partnerin, Partner. Also das sind ja auch Faktoren, die auch wiederum die Cortisolspiegel hochtreiben lassen und möglicherweise dann auch die einen Übertrainingszustand begünstigen können.
Okay, also ganz klar, wenn man jetzt viel Stress im Alltag hat, dann neigt man vielleicht auch eher dazu, in diesen Phasen ins Übertraining zu rutschen. Gibt es noch andere, vielleicht genetische oder andere gesundheitliche Faktoren, die Übertraining begünstigen können? Also gibt es da vielleicht auch Unterschiede zwischen Alter, Geschlecht, ja, was man noch so für Indikatoren hat?
Ja, zwischen Alter und Geschlecht kann man eigentlich wenig unterscheiden, aber begünstigen kann natürlich ein Übertrainingszustand, gerade wenn man es nicht ausschließt, gesundheitliche Probleme, Erkrankungen, die im Vorfeld waren, die man nicht auskuriert hat, also wenn man frühzeitig wieder beginnt mit dem Training nach einem viralen Infekt, also das begünstigt natürlich auch möglicherweise einen Übertrainingszustand. Grundsätzlich, wenn man überhaupt diagnostizieren will, den Übertrainingszustand, dann muss man eben gerade diese gesundheitlichen Probleme auch erstmal ausschließen. Also dass es eben nicht die Leistungsrückgang bedingt ist durch gesundheitliche Probleme. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
Okay, das ist ganz wichtig. Ja, das ist vielleicht auch interessant an der Stelle. Wer stellt denn da so eine Diagnose? Kann ich mich selber diagnostizieren oder kann das nur ein Arzt, eine Ärztin? Können das TrainerInnen vielleicht sogar?
Naja, das ist, so einfach ist es nicht. Also wenn man zum Arzt geht, klar, der nimmt dann Blutparameter und wir wissen aber aus der Wissenschaft, dass es gar nicht so einfach ist, aus den einzelnen Blutparametern einen Übertrainingszustand zu diagnostizieren. Also man schließt dort eher Krankheitsbefunde aus. Das ist eben ein wichtiger Fakt, also dass man eben auch schaut, wie ist der Eisenspiegel beispielsweise oder andere Blutparameter, gibt es dort vielleicht Hinweise, dass dort eben die Rückgang der Leistung damit begründet ist. Ich denke, am besten ist es, den Übertrainingszustand im Gespräch mit dem Sportler, also der Trainer mit dem Sportler, die Trainerin mit der Sportlerin, dass man eben rausbekommt, ja, warum kommt es zum Leistungsrückgang? Ja, was ist die Ursache, dass ich trainiere und ich werde nicht besser? Das ist ja eigentlich ganz erstaunlich. Also wir sprechen ja erst von einem Übertrainingszustand, also wenn die Leistung also stagniert oder zurückgeht. Und selbst wenn man dann 20% auch oder 30% das Training reduziert und immer noch ist die Leistung, steigt nicht an, also dann kann man wirklich sagen, hier liegt ein Übertrainingszustand dann möglicherweise vor. Und wie gesagt, allein über eine medizinische Untersuchung wird es schwierig sein. Also das, man muss das immer in den Kontext mit dem, was trainiert wird, bringen. Also um dann tatsächlich auch zu erkennen, es ist also trainingsbedingt. Also es liegt also am Training, an den fehlenden Trainingserholungsphasen, an fehlender Zyklisierung, Periodisierung. Und das sind dann vielleicht eher die klare Diagnose, die man feststellen kann. Also es ist nicht einfach. Also die Wissenschaft beschäftigt sich wirklich sehr, sehr viel damit. Es gibt viele Studien dazu und also man kann nicht sagen, das ist jetzt ein Parameter, wenn der ausgelenkt ist, also dann liegt ganz klar ein Übertrainingszustand vor. So einfach ist es wirklich auf keinen Fall. Also deshalb denke ich, muss hier wirklich das Übertraining in Kontext mit Trainer, Trainerinnen und Sportler, der wirklich sensibilisiert ist, so besprochen werden.
Ja, also das heißt, dass man da auch wirklich zusammenarbeiten muss im Endeffekt, um das diagnostizieren zu können. Ja.
Absolut.
Okay, nehmen wir mal an, es wurde diagnostiziert oder zumindest festgestellt. Was für Auswirkungen kann denn Übertraining so auf den Gesundheitszustand allgemein haben? Also vielleicht auch auf das Verletzungsrisiko oder ja, akute oder chronische ja, Gesundheitsprobleme?
Ja, das ist natürlich immer die Frage, wie lang der Übertrainingszustand anhält. Also wenn man, es gibt ja Beispiele, dass Sportlerinnen und Sportler kaum wieder aus diesem Übertrainingszustand herausgekommen sind, also Monate, manchmal sogar Jahre. Das wirkt natürlich erstmal auf die Stimmung, Depressivität und ja, das kann natürlich auch dazu führen, dass man eben möglicherweise ja, mit dem Leistungssport dann aufhört und sich vom Sport abwendet, wenn man merkt, also alles, was ich tue und ich trainiere und ich merke, ich habe keine Chance, also meine Leistung wieder irgendwie zu verbessern. Also das würde ich so als kritischen Punkt sehen. Rein gesundheitlich, dass es organisch also zu Problemen kommt, wenn man im Übertrainingszustand ist. Nein, also da gibt es eigentlich wenig Erkenntnisse, also dass man dort langfristige negative Folgen hat, also rein auf organischer Ebene. Das eigentlich weniger. Also ich denke mehr die depressive Ebene, die ist, glaube ich, also jeder, der viel sich vorgenommen hat und merkt, also es geht nicht mehr vorwärts, also das ist schon eine harte Phase dann für einen Sportler oder für eine Sportlerin.
Ja. Und geht dann so eine psychologische Behandlung häufig auch damit einher? Weil es klingt ja so, als ob das tatsächlich vor allem auch auf die Psyche sehr große Auswirkungen hätte.
Ja, viele nutzen dort, holen sich psychologischen Rat, auf jeden Fall. Also das beste Beispiel war Johanna Wald, der ja auch in so einem Burnout-Zustand war. Der hat ja viel berichtet darüber oder andere Sportler. Also den habe ich jetzt mal genannt. Aber es natürlich hilft das, also wenn man sich da psychologischen Rat holt, also um wirklich diese Phase. Aber natürlich auch von einem Trainingswissenschaftler, von einem Coach, also dass man nochmal neu startet mit dem Training, also ganz andere Dinge macht, mal rausgeht aus dem typischen Lauftraining, ja, sich wirklich erholt und viele andere Dinge macht. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also ich könnte das an einem schönen Beispiel auch aktuell nochmal deutlich machen. Also es war ja so, wenn ich von meiner Tochter berichten darf, die hat sich ja für die Olympischen Spiele qualifiziert in Valencia. Und unser Ziel war es ja eigentlich, dass sie in Berlin die Norm läuft und dass in Berlin tatsächlich das große Rennen ist. Und leider hat es nicht geklappt in Berlin. Die Form stimmte, aber aus verschiedenen Gründen hat es nicht geklappt. Also sie ist in Berlin in eine 2,29 gelaufen, also weit entfernt von unserem Ziel, unter 2,25 zu laufen. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, was nun, was machen wir jetzt? Und dann gab es noch die Möglichkeit, 10 Wochen später in Valencia an den Marathonstart zu gehen. Und ja, wie gestaltet man nun das Training? Also der Höhepunkt war ausgerichtet auf Berlin. Und ist es jetzt möglich, überhaupt noch mal 10 Wochen später wieder voll leistungsfähig zu sein, mit voller Power weiter zu trainieren? Ja, das war uns klar, das macht irgendwie so keinen richtigen Sinn und das würde vielleicht zum Übertraining führen. Ja. Und ja, was haben wir dann gemacht? Also ja, sie hat eigentlich das Training heruntergefahren und sie hat die Zeit genutzt, also für andere Dinge. Also sie hatte dann ein Shooting, ein Fotoshooting in Schottland für VWR. Dann ist sie nach Korsika geflogen, dann hat sie dort auf ein Essex-Event, ein Trail-Event mehrere Tage verbracht. Und dann ist sie noch nach Portugal geflogen und hat dort für die Essex Frontrunner Vortrag gehalten. Und als Coach war sie dort aktiv und dann waren 4 Wochen vorbei. Sie war total mental gestärkt und dann sind wir eingestiegen wieder ins Training. 6 Wochen noch Zeit, neu aufgebaut, ja, haben das Training dann schnell mit etwa 3 Wochen A-Rum, Grundlagen nochmal und dann hochintensiv, zum Beispiel 20 mal 400 Meter, 200 Meter locker. Ja, und in Valencia ist sie dann 2,24, 32 gelaufen. Ja. Also die viertschnellste Zeit in der ewigen Bestenliste in Deutschland und damit das Ticket für Olympischen Spiele. Also ich will damit deutlich machen, man muss den Mut haben, ja, auch wirklich dann auszusteigen, mal aus dem Training was anderes zu machen, den Körper regenerieren zu lassen, mentale Stärke aufzubauen und dann hat man auch die Chance, möglicherweise wieder Top-Leistung zu bringen.
Ja, das ist, glaube ich, ein hervorragendes Beispiel, was uns auch mal zeigt, tatsächlich, ja, dass der Schritt irgendwie aus der Leistung heraus sich zwar schwer anfühlt, aber im Nachhinein wirklich lohnen kann. Und das ist auf jeden Fall dann auch, ja, in diesem Fall hat es ja perfekt geklappt. Ich hoffe natürlich auch bei FreizeitsportlerInnen, wenn sie dann tatsächlich ins Übertraining rutschen. Das vielleicht auch nochmal eine allgemeine Frage. Was wären denn so, wir haben jetzt ein paar Sachen angesprochen, was wären denn so die ersten Schritte, die ich gehen sollte, wenn ich die Diagnose Übertraining bekommen habe? Also gerade vielleicht auch für einen ganz normalen Freizeitläufer, der jetzt leider scheinbar ins Übertraining gerutscht ist.
Ja, man sollte nicht den Fehler machen, gar nicht mehr zu trainieren. Also das ist nicht gut. Also das würde auch nicht groß helfen, gerade wenn man schon vorher viel trainiert hat, dann fühlt man sich also wirklich unwohl, dann hat man vielleicht dann auch eine Gewichtszunahme, ja, dann fühlt man eigentlich so, dass das Körpergefühl geht verloren. Also leichtes Training, vor allem eben auch mal die Sportart wechseln, andere Dinge tun, ja, immer den Wechsel zwischen einem Tag Training und dann den nächsten Tag und nächsten zwei Tage vielleicht ein bisschen weniger Training. Und dann, aber kein intensives Training. Also zunächst erstmal wirklich ein reines aerobes Training, ein Grundlagentraining, das den Trainingsvolumen herunternehmen, das Trainingsvolumen vielleicht auf nur noch 50%, was man vorher trainiert hat. Und dann spüren, also wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt mal vielleicht mal nach 2-3 Wochen wieder ein bisschen intensiver laufen, fühle ich mich danach total erschlagen oder bin ich hinterher auch noch recht frisch? Und das ist so dieses Hineinhören in den Körper, was verändert sich, wenn ich jetzt wieder etwas mehr mache? Und dann muss man immer wieder korrigieren. Fühle ich mich gut? Okay, dann kann ich wieder ein bisschen mehr machen. Fühle ich mich nicht so gut? Dann merke ich, okay, der Übertrainingszustand ist immer noch nicht überwunden. Also Step by Step, also das ist so meine Empfehlung. Und nicht nach starren Plan irgendetwas dann versuchen, auch noch gleich wieder umzusetzen. Also das ist schwierig. Also ich glaube, das Hineinhören in den Körper und das ist der wesentliche Aspekt. Und ich empfehle ja immer wirklich, die Herzfrequenzmessung zu nutzen. Also die Herzfrequenzmessung, die hilft uns wirklich, also die Veränderung einfach immer wieder schwarz auf weiß, also objektiv zu sehen. Ja, wie ist die Herzfrequenz? Nicht nur morgens, wie ist die Herzfrequenz bei meinem Standardlauf, wenn ich moderat laufe? Wie ist der Herzfrequenz in der Erholungsphase? Ja, wenn ich also nach dem Training die nächsten 5 Minuten die Herzfrequenz beobachte, geht sie wirklich wieder relativ schnell runter auf das Ausgangsmaß oder bleibt sie fortwährend noch ziemlich weit oben? Wenn sie immer noch weit oben bleibt, dann ist das ein Zeichen, das Training kann nicht gut verarbeitet werden. Das Training war zu intensiv. Ja, das sind so viele Hinweise, die man eigentlich nutzen kann.
Ja, ich finde das auch ein sehr guter Tipp, sich da auf die Herzfrequenz ein bisschen zu stützen, sage ich jetzt mal. Du hast jetzt gesagt, man sollte dann zum Beispiel eher das anaerobe Training weglassen oder eher aerob trainieren dann erstmal. Ist das auch irgendwie mit Studien belegt, dass vielleicht anaerobes Training eher oder intensives anaerobes Training eher einen ins Übertraining rutschen lässt als aerobes?
Ja, das ist eigentlich schon also auch durch Studien belegt. Gerade wenn man im Übertrainingszustand ist, ist der intensive Trainingsreiz ein Störreiz für den Organismus, der eben ja zusätzlich verarbeitet werden muss, der zusätzlich Stress ausübt. Ja, also jedes intensive Training erhöht also die Stressreaktion und die aeroben Belastung, das kann ja im Übertrainingszustand, kann das auch tatsächlich viel spazieren gehen, wandern, Nordic Walking, ja, also lockeres Traillaufen oder andere Dinge sein, lockeres Radfahren. Und das hilft natürlich, Stress abzubauen, wenn eben Stress ein großes Phänomen war für den Übertrainingszustand. Und intensive Einheiten, wenn sie durchgeführt werden, dürfen sie eigentlich nur sehr kurz, also sehr kurze intensiv, also vielleicht 20, 30 Sekunden intensiv, aber auch nicht so Minutenläufe, 2-Minuten-Läufe hochintensiv, weil das ist etwas, was immer zur auch Schwächung des Immunsystems führen kann und den Übertrainingszustand sicherlich nicht hilft zu überwinden.
Okay, ja, also erstmal keine Tempoläufe, Intervalle, das dann erstmal vom Tisch. Kann man, wahrscheinlich kann man das pauschal nicht sagen, aber gibt es da vielleicht auch Richtwerte, wie lange es ungefähr dauert, bis man aus dem Übertraining, wenn man es frühzeitig behandelt und halt auch konsequent durchzieht, wieder rauskommt?
Also klare Daten gibt es nicht, weil viele erkennen den Übertrainingszustand viel zu spät. Also man versucht immer weiter intensiv zu trainieren, kommt immer weiter tiefer in den Übertrainingszustand hinein, dann dauert es wirklich, kann es mehrere Monate dauern, bis man wieder rauskommt. Spürt man das aber sehr schnell, also dass man den Leistungsrückgang hat, es passt nicht und man korrigiert sofort, dann kann man eigentlich in 2 Wochen, 3 Wochen, also auf jeden Fall wieder eine gute Ausgangsposition haben, um dann weiter zu trainieren. Also das ist immer, deshalb sage ich, also immer wieder genau beobachten, was die Wirkungen des Trainings sind, also sensibel sein, Veränderungen wahrnehmen am Organismus, wie gesagt, die Herzfrequenz hilft dabei und dann schlittert man auch nicht so tief in den Übertrainingszustand hinein. Davon hängt dann auch die Regenerationsphase dann auch ab.
Okay, also ganz wichtig, da auch ehrlich zu sich selbst sein.
Genau.
Okay, dann lass uns mal gerne auch ein bisschen in die Prävention gehen, also dass wir irgendwie ein paar Tipps uns vielleicht abholen können, wie es gar nicht erst so weit kommt, dass wir im Übertraining landen. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, das ist ja sehr individuell, wie viel Maß an Bewegung man verträgt und wie viel machen kann. Du hast jetzt vorhin von 7 Stunden gesprochen, bei manch einer wird es vielleicht sehr viel weniger sein. Lässt sich denn vorhinein vielleicht ermitteln, was so das perfekte Maß an Bewegung für mich persönlich ist, oder geht das gar nicht?
Nein, ich denke, das ist eigentlich nicht möglich. Also wer zu wenig trainiert oder zu viel trainiert, der kann sich nicht verbessern. Das vielleicht zu sagen, wenn man eben kaum Trainings in der Woche durchführt, dann ist klar eine Leistungsverbesserung nicht möglich. Das hängt natürlich immer vom individuellen Maß oder von der individuellen Leistungsfähigkeit ab. Also was ist mein Ausgangszustand, wenn ich völlig untrainiert bin? Ja, dann ist ja schon die 2,5 Stunden von der Weltgesundheitsorganisation für den Einstieg sicherlich ein gutes Maß, ja, dass man sich darin erstmal orientiert. Und wenn man mehrere Wochen mit 2,5 Stunden dann körperlich aktiv war und hat größere Ziele, dann kann man das natürlich weiter erhöhen. Da gibt es, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, keine obere Grenze. Die Grenze wird eigentlich mehr eben durch den Alltag geprägt, wie viel Zeit habe ich überhaupt in der Woche, sportlich aktiv zu sein. Das ist bedingt, was hat man, berufliche Anforderungen, familiäre Anforderungen. Und viele haben ja vielleicht nur 4-5 Stunden maximal, was sie in Zeit haben für Sport. Ja, und die Zeit kann man optimal nutzen, indem man eben das Training eben gut plant und mit allen Prinzipien umsetzt. Dann hat man auch die Möglichkeit, sich gut zu verbessern. Also wie gesagt, das perfekte Maß an sportlicher Aktivität, das gibt es eigentlich nicht. Das kann man nur individuell für den Einzelnen abstimmen mit seinen Zielen, die er wirklich verfolgt. Ja, also das, manche haben ja nicht nur Ziel-Leistungsverbesserung, sondern zum Beispiel eben, den Körperfettanteil abzubauen, Gewicht zu reduzieren oder einfach sich fitter zu fühlen, besseres Wohlbefinden zu haben. Wenn man das vielleicht als Ziel nimmt, ja, dann reichen sicherlich so 3-4 Stunden in der Woche, obwohl ich sagen würde, ja, jeder sollte eigentlich 7 Stunden sich Zeit nehmen für körperliche Aktivität. Ja, warum nicht? Ja. Also warum nicht? Also vor allem eben die älteren Sporttreibenden oder überhaupt ältere Menschen über 60, über 70 oder über 80. Ja, sie müssen ja sehr, sehr viel tun, um letztendlich die Rückgang von beispielsweise Muskulatur, ja, wir haben eine große Muskelschwund, Sarkoponie, da muss man gegensteuern können. Wir haben einen enormen Verlust an Beweglichkeit, da muss man gegensteuern können. Wir verlieren enorm an Koordination, da muss man gegensteuern können. Das heißt also, der 60-, 70-Jährige, der braucht mindestens so viel Zeit, wie vielleicht wir empfehlen für Kinder und Jugendliche, um körperlich fit zu sein. Er muss sich aber auch fit halten, er muss dem entgegenwirken. Und deshalb ist meine Forderung eigentlich von Kindesbeinen an bis ins hohe Lebensalter, 7 Stunden sich Zeit nehmen für unterschiedliche Aktivitäten im Bereich von Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Koordination.
Ja, ist auf jeden Fall auch ein guter Hinweis. Auch gerade, ja, da hast du natürlich recht, dass im Alter das immer wichtiger wird und nicht unwichtiger, was ja leider sehr viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Deshalb lieber früher anfangen und dann eine Routine quasi entwickeln, als spät im Alter dann auf einmal von 0 auf 100 natürlich das aufbauen zu müssen.
Absolut, ja absolut. Mhm.
Aber bleiben wir gerne mal bei der Planung. Wie kann ich mein Training denn planen oder wie integriere ich Regenerationspausen richtig, dass ich dann trotzdem verhindere, nicht ins Übertraining oder auch schon in die Überlastung zu rutschen?
Ja, also grundsätzlich kann man ja sagen, das gilt eigentlich für alle, für Leistungssportler, wie für Freizeit- und Gesundheitssportler. In der Woche kann man eigentlich nur maximal zweimal sehr intensiv trainieren. Spitzensportler, die es versuchen, 3 bis 4 Mal, die merken sofort, also das geht nicht, also die Leistung geht eher zurück und ich komme vielleicht so in einen Übertrainingszustand. Das heißt also, das ist schon mal die erste Vorgabe, dass man maximal 2 intensive Einheiten in der Woche plant. Dann, was man dazwischen tut, das sollte eben mehr so im Regenerativen sein, im Grundlagen-Ausdauerbereich sein, im kompensativen Bereich, also für Läuferinnen und Läufer, ist es eigentlich immer empfehlenswert, auch mal andere Dinge zu tun. Also auch mal ins Schwimmbad zu gehen oder Rad zu fahren oder zu walken oder Inlineskating und andere Dinge zu tun. Und wenn man das eigentlich befolgt, diese Zyklisierung in der Woche, und zusätzlich die Zyklisierung in einem Monatszyklus betrachtet, also nach 3 Wochen auch mal wieder 1 Woche sich wirklich mal besser und zu erholen, dann ist eigentlich keine Gefahr gegeben, dass man irgendwie ins Übertraining kommt.
Okay, das ist ja auch schon mal ein guter Hinweis, dass diese 2 Intensiven das Maximale sein sollten. Gibt es noch eine Möglichkeit, meine Regenerationspausen sehr effektiv zu nutzen, vielleicht, um da doch nochmal irgendwie die Regeneration mehr anzukurbeln, um den Körper nicht so sehr zu belasten, wenn ich dann wieder eine intensive Einheit mache?
Ja, also die Regeneration heißt ja, dass ich körperlich aktiv bin, dass ich mich bewege, aber die Intensität ist sehr gering. Und das ist ja eigentlich die Voraussetzung, wenn ich wieder intensiv trainieren will, muss ich vorher regenerative Einheiten gelegt haben oder Grundlagentraining durchgeführt haben, dann kann ich auch wieder intensiv trainieren. Und nach dem intensiven Training ist genau das Gleiche. Ich muss, um mich schneller wieder zu erholen, regenerativ trainieren. Dann wird eben letztendlich der Stoffwechsel, vielleicht auch, klar, wir wissen, beim Auslaufen wird der Laktatspiegel schneller abgebaut. Aber das Regenerative hilft ja auch vor allem eben auch im psychischen Bereich, im mentalen Bereich, dass ich mich wohlfühle und gutes Wohlbefinden habe. Und deshalb ist dieser Wechsel absolut notwendig, den man fortwährend durchführen muss und nicht jeden Tag etwa das gleiche Pensum, die gleiche Laufstrecke, die gleiche Intensität. Also das ist das sollte man auf keinen Fall machen. Ja, und vor allem viele wollen ja auch nach einem Trainingsplan trainieren. Also kaufen sich einen Trainingsplan aus dem Internet und haben vielleicht einen Coach, der ihnen Trainingsplan zur Verfügung stellt. Und da muss man eigentlich wissen, also für mich als Coach, also ist immer die Frage, wem gebe ich den Trainingsplan? Ist es jemand, der den Trainingsplan perfekt umsetzt, also möglicherweise übererfüllen will, also noch 10% mehr macht als auf dem Plan? Wenn ich das weiß, dann versuche ich den Trainingsplan schon ganz anders zu planen, als wenn ich weiß, also das ist eher eine Person, ja, die lässt schon mal eher was weg und ist nicht so der Perfektionist also für das Training. Und das sind so Dinge, die muss man eigentlich wissen, auch von sich selbst und in der Zusammenarbeit Trainer und Coach, dass es nicht dann zu Überforderung kommt. Also wenn da auf dem Programm steht vielleicht 8x1000 Meter, dann muss der Sportler auch entscheiden können und die Sportlerin muss eigentlich das Gefühl haben, okay, nach 6 Mal spüre ich, es ist eigentlich zu viel, ich mache nur 6. Aber wenn wir jetzt einen Perfektionisten haben, der seinen Coach noch zeigen will, boah, ich bin so top, ich mache gleich 9, ja, verstehen Sie, also das, oder verstehst du, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, ja, also dieser Perfektionismus im Sport, der vor allem auch stark ausgeprägt ist im Freizeitbereich. Ja. Also da bin ich manchmal erschrocken, also wie ernst sie also diese Vorgaben nehmen, also die durch so einen Trainingsplan gegeben werden. Und da ist es eben diese Flexibilität, das individuelle Anpassen, das ist einfach das Wichtigste.
Ja, da stimme ich absolut zu. Das ist auch erstaunlich, wie auch teilweise sie genannt werden, die Weekend Warriors, die dann irgendwie am Wochenende extreme Einheiten einplanen, weil sie unter der Woche vielleicht auch gar nicht so viel Zeit haben und dann sich schon schnell mal überlasten. Also das kenne ich auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dass es erstaunlich ist. Das sind dann gar nicht die LeistungssportlerInnen, sondern einfach sehr ambitionierte HobbysportlerInnen, die immer 180% geben.
Ja, absolut, absolut. Also ich habe eine ganz interessante Studie durchgeführt und zwar so mit wirklich einer hohen Probandenzahl. Und die eine Gruppe, die hat in der Woche trainiert 5x30 Minuten und da waren auch viele intensive Einheiten dabei. Und die andere Gruppe, die hat trainiert nur am Wochenende 2,5 Stunden, also die gleiche Zeit. Und das über 3 Monate. Und ich wollte herausbekommen, ja, wie verändert sich die Leistungsfähigkeit bei denen, die eben kurz und intensiv trainieren und im Vergleich zu denen, die am Wochenende eben mehr und nur lange Dauerläufe machen und keine Intensitäten. Und ich habe das mit entsprechenden diagnostischen Mitteln verglichen mit der Aerob- und Anaerob-Schwelle vorher und nachher und zusätzlich einem Halbmarathon. Und das Ergebnis war total überraschend. Es war identisch. Die Gruppe, die 5x30 Minuten trainiert, hat sich genauso entwickelt wie die Gruppe, die am Wochenende nur 2,5 Stunden gelaufen ist.
Aha.
Ja, dann fragt man sich ja, wieso? Also ja, die Ursache ist, ja, das waren Laufeinsteiger. Ja, das waren Menschen, die vorher nur 10, 20 Kilometer trainiert haben, dann 3 Monate ein systematisches Training durchgeführt haben und dann kamen sie am Endeffekt zu dem gleichen Ergebnis. Die Halbmarathonzeiten in beiden Gruppen haben sich nicht unterschieden.
Faszinierend.
Ja, und deshalb sage ich ja, der Freizeitsportler, der ist eigentlich gut beraten, also dass er wirklich ja, auch sein Training so gestaltet, dass er immer wieder auch Spaß hat, dass er nicht alles so ganz ernst umsetzt, weil letztendlich wirkt das mal alles. Ja, das muss man mal sagen, wenn man einsteigt mit dem Training, dann werde ich besser, wenn ich trainiere. Und dann ist es gar nicht so entscheidend, wie ich das nun wirklich mache, wenn ich eben meine Pausen einhalte und dann kann ich auch variabel trainieren.
Ja, ja, ist auch nochmal gut, dass du das erwähnt hast, dass tatsächlich man sich nicht immer ganz strikt an den Trainingsplan halten muss, um gute Ergebnisse zu erzielen, sondern auch auf den Körper hören darf und auch auf das Spaßempfinden hören darf.
Ja. Ja, absolut. Also ich finde, was mich ja auch ein bisschen erschreckt, ist ja, wenn man Trainingspläne so aus dem Netz sieht und auch in viele Bücher, sie unterscheiden ja gar nicht zwischen Männern und Frauen. Stimmt. Es gibt gar keine Unterschiede. Da heißt es ja, hier ist ein Trainingsplan, Marathon unter 4 Stunden oder Marathon unter 3 Stunden. Ja, für wen ist der? Ist er für die Frauen? Ist er für die Männer? Und wir wissen ja, das geht ja gar nicht. Frauen müssen für 4 Stunden anders trainieren als Männer und genauso für 3 Stunden. Also diese Differenzierung fehlt komplett, ja, also komplett. Und ja, es gab ja zurzeit gerade so eine aktuelle Review über die körperliche Aktivität von Männern und Frauen und das Risiko der Sterblichkeit. Und da kam ja heraus, dass Frauen eigentlich nur die Hälfte an körperlicher Aktivität benötigen wie Männer, um das gleiche Mortalitäts- oder Sterblichkeitsrisiko zu haben oder kardiovaskuläre Erkrankungen zu erleiden. Das heißt also, auch aus dem Gesundheitsbereich wissen wir mittlerweile, ja, dass eben es deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede gibt zwischen, also im Training und der Wirksamkeit des Trainings zwischen Männern und Frauen. Und darüber wird ja jetzt viel diskutiert. Ja, warum ist es möglich, dass Frauen eigentlich weniger Aktivität brauchen, um möglicherweise genauso fit und gesundheitliche positive Wirkungen zu haben wie Männer? Klar gibt es viele Gründe dafür. Der Organismus ist ja völlig anders. Also die Frau hat ja viel weniger Muskelmasse, ein kleineres Herz, ein anderes Blutvolumen. Also ich könnte da viel zu sagen. Mhm. Also ich will damit nochmal deutlich zu machen, also dass hier wenig immer noch differenziert wird. Also und die Trainingspläne zu starr sind. Also sich die Coaches auch teilweise zu wenig Gedanken machen. Also das differenzierter den Einzelnen vorzugeben.
Mhm. Ja, finde ich auch ganz, ganz wichtig, das Thema. Würdest du sagen, da gibt es dann auch so ein bisschen Nachholbedarf bei TrainerInnen, also dass da mehr Awareness geschaffen werden sollte?
Ja, absolut, absolut. Also zurzeit ist ja ein großer Hype auf das zyklusbasierte Training.
Stimmt.
Da wird viel geforscht. Ich habe auch eine Doktorarbeit dazu vergeben, wo wir das auch nochmal alles analysieren. Und wirklich die Unterschiede herausbekommen wollen, um Empfehlungen aussprechen zu können. Aber ich denke, was ich eben gesagt habe, es reicht nicht nur, den Zyklus der Frau zu berücksichtigen. Man muss deutlich herausarbeiten, mehr, viel stärker die geschlechtsspezifischen Unterschiede, die Adaptationen für die Frau und für den Mann bezogen auf Training, auf Ausdauertraining, auf Krafttraining und so weiter. Also da gibt es meines Erachtens viel zu wenig wissenschaftliche Erkenntnisse. Da ist noch einiges zu tun. Ich will sicherlich auch noch dazu ein bisschen forschen.
Ja, ich bin schon sehr gespannt, was da noch kommt. Ich würde zum Abschluss auch gerne noch ein bisschen auf Ernährung eingehen. Das hatten wir ja ganz am Anfang schon mal angesprochen, dass das durchaus auch ein Faktor ist, der das Übertraining beeinflussen kann. Ja, welche Rolle spielt denn das genau, wenn ich Übertraining verhindern möchte?
Ja, also es wird ja viel diskutiert über RED-S, also so einen relativen Energiedefizit im Training. Also das kann sicherlich dazu beitragen, wenn man chronisch im Energiedefizit ist, ja, also dass dann ein Übertrainingszustand begünstigt wird. Also das ist sicherlich ein Risiko. Andererseits wissen wir natürlich auch, also beim Ausdauertraining kann schon mal die eine oder andere Trainingseinheit in einem Energiedefizit erfolgen. Das ist also kein Problem. Aber wir müssen bei der Ernährung natürlich auf viele, viele Dinge achten, vor allem eben auf den Ausgleich der Mineralien, die wir verlieren. Wir verlieren sehr viel Natrium, Magnesium, Calcium und so weiter. Das muss natürlich ausgeglichen werden. Wir müssen also auch die Dehydration, also nach dem Sport immer rechtzeitig ausgleichen. Das hilft auch für die Regeneration. Das ist die Regeneration viel, viel schneller. Die rechtzeitige Energieaufnahme nach intensiven oder lang aushaltenden Trainingseinheiten. Ich hatte ja dazu am Anfang ein Beispiel gebracht. Wenn man das vergisst, dann kann es kritisch werden. Mhm. Also das sind Dinge, also die sind doch sehr, sehr entscheidend. Also die Ernährung grundsätzlich, ja, also die basische Ernährung, also viel Salate, viel Gemüse, sicherlich spielt Obst eine kleine Rolle auch dabei, nicht ganz so wichtig wie Salat und Gemüse, aber die ausgewogene basische Ernährung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den aber Sportlerinnen und Sportler mittlerweile, glaube ich, gut im Blick haben. Und deshalb habe ich ja auch einen Studiengang an meiner Universität, einen Masterstudiengang Sport und Ernährung, ja, wo ich seit vielen Jahren also in dem Bereich eigentlich unterwegs bin und die Studierenden natürlich immer ganz begeistert sind, welche zusätzlichen Informationen sie zu einem ernährungswissenschaftlichen Studiengang bekommen, wenn sie eben den anderen Bereich des Trainings, der Psychologie und eigentlich alles mit einbeziehen.
Ja. Also wie immer, es ist ein Zusammenspiel aus Training und Ernährung, was dann im Endeffekt dafür sorgt, dass wir gesund bleiben und den Spaß natürlich auch nicht verlieren. Wir haben ja schon gelernt, dass die Psyche eben auch sehr krass drunter leidet, wenn wir im Übertraining sind. Ja. Ja, alles klar. Dann vielen lieben Dank für deine Zeit und dein Know-how heute. Ich habe auf jeden Fall super viel gelernt. Ich fand es extrem hilfreich und auch informativ. Auch spannende Einblicke in die Studien, die du uns da gegeben hast. Ich bin mir auch sicher, dass unsere HörerInnen sich jede Menge aus unserem Gespräch mitnehmen konnten. Deshalb vielen Dank nochmal, dass du hier warst.
Ja, ich danke auch. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis am Ende. Also wir bilden ja HV-Coaches aus, um das nochmal an der Stelle zu sagen. Also es gibt die Möglichkeit, an einem Workshop teilzunehmen, wo wir genau diese Dinge eigentlich vermitteln und auch praktisch durchführen mit den Teilnehmerinnen, wo sie dann wirklich mal Herzfrequenzvariabilitätsmessungen machen, wo sie dann ihre Daten analysieren, wo sie erkennen, wann komme ich eigentlich in so einen funktionalen, nicht funktionalen Übertrainingszustand oder Overreaching-Zustand und viele, viele Hinweise, die wir in diesem Workshop geben. Und zusammen mache ich das mit meiner Tochter Laura. Und dort kann man viel Input bekommen für Training und vor allem eben ja für den ganzen Bereich des kontrollierten Trainierens, des sinnhaften Trainierens. Und deshalb gerne nochmal diesen Hinweis. Findet man auf der Seite www.hrv-sport.de.
Ja.
Ich danke dir, Ilja.
Ja, ganz super. Finde ich auch toll, dass ihr da diese Aufklärungsarbeit macht. Deshalb, diesen Link packe ich euch auf jeden Fall, liebe HörerInnen, bei uns in die Shownotes. Und da packe ich euch noch ein paar andere Links rein. Könnt ihr euch gerne mal ein bisschen durchklicken. Und damit vielen, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert gerne unseren Podcast und auch unseren Instagram-Kanal unter achilles.running. Und dann sind wir nächste Woche wieder für euch am Start. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running.